Willkommen bei Freakradio. Am Mikrofon begrüßt Sie Josef Heinz. Heute dreht sich bei uns alles um den Leistungssport. Bill Marinkovics Paradedisziplin ist das Speerwerfen. Der beinahe blinde Leichtathlet brach auch im Diskuswerfen und Kugelstoßen Rekorde. Bei den Paralympischen Spielen 2012 in London errang er Bronze im Diskuswurf für Österreich. Marinkovic wird von der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen sowie Sponsoren unterstützt. Im Freakradio-Interview spricht Bill Marinkovic mit Christoph Dirnbacher über seine bisherigen Erfolge und seine Pläne für ein Leben nach dem Sport. Eine Biografie ist schon in Arbeit. Ein Professor in der Blindenschule hat ihm den Weg zum Sport gewiesen.
Damals im Jahre 92 das erste Mal bei den Staatsmeisterschaften habe ich das erste Mal mitgemacht und da hat es mir schon am Anfang Spaß gemacht, also Leichtathletik zu betreiben.
Dieser Lehrer, der Sie zum Sport gebracht hat, was hat Ihnen der mit auf den Weg gegeben?
Sozusagen? Also er selber nicht, aber ich habe damals dort kennengelernt den Meier Karl. Er war auch früher auch mein erster Trainer und der hat mich damals begeistert. Er war eigentlich für mich das erste Mal mein Idol. Er hat früher den Mehrkampf gemacht und dann später, also gleich drauf, dann hat er sich spezialisiert aufs Kugelstoßen. Und er war für mich damals das Idol Nummer 1 im Behindertensport und er hat mich auch dazu gebracht, dann den Sport weiterhin zu treiben. Ne?
Was haben Sie von ihm alles gelernt im Laufe der Jahre?
Er war eigentlich derjenige, der mir dann das Diskuswerfen von Anfang an, wenn ich jetzt sage, beigebracht hat, das Laufen, das Springen, bis ich dann später dann mich spezialisiert habe auf den Speerwurf dann vom Högler Gregor.
Sie haben ja den Herrn Högler mehrfach angerufen und ihn gebeten, Ihr Trainer zu werden. Warum wollten Sie gerade ihn?
Von gewissen Sportlern hat er mir gesagt, dass der Högler Gregor der österreichische Rekordhalter in Speerwurf ist. Und noch dazu, dass er am Cricketplatz dort trainiert, noch dazu. Und nachdem ich auch dort also Mitglied war am Cricketplatz, wollte ich unbedingt den Burschen mal kennenlernen und selber zuschauen, damals mit den Series, was ich noch gehabt habe, wie es ausschaut, wie wirft ein 84 Meter Werfer, ne? Wie schaut das aus, was sind das für Bewegungen, Geräusche etc. Ne? Also ich wollte mal von einem Profi lernen, wie trainiert ein Profi, wie geht er um, wie weit kann ich jetzt mit meiner Behinderung auch das erreichen, inwiefern, also wie von der Weite her, wie weit geht das? Ne?
Und wie schaut jetzt Ihr Trainingsalltag aus?
Es kommt darauf an, immer in welcher Trainingsphase ich bin. Derzeit bin ich jetzt in einer Maximalkraftphase, wo ich jetzt sage, ich trainiere jetzt einmal am Tag, aber schweres Training, also dort ungefähr 2,5 Stunden bis 3 Stunden lang, wo ich dann von Montag bis Samstag, also 6-mal derzeit jetzt wirklich also 3 Stunden lang trainiere, aber wirklich volle Kanne. Immer entweder am Vormittag oder am späten Nachmittag.
Das heißt, Sie trainieren Montag bis Samstag, haben Sie gesagt, 6-mal pro Woche?
Diese Woche jetzt speziell, so jeweils 3 Stunden, wo ich dann davon 2-mal Krafttraining mache, 2 Technikeinheiten, einmal Schwimmen und einmal also regenerativ auslaufe oder am Großtrainer drauf sitze und mein Ausdauertraining mache.
Inwiefern vom Trainingsaufbau her? Ich habe gelesen, Sie springen, Sie schwimmen, Sie gehen Outdoor-Training, also laufen und so. Inwiefern hilft Ihnen das bei einer Disziplin wie jetzt zum Beispiel das Diskuswerfen? Welche Muskelpartien sind da wichtig und wieso schwimmt man da und springt man da?
Es ist eigentlich so, jetzt von der Sportwissenschaft ist es so, dass jeder Sportler laufen muss, der muss springen, der muss schwimmen, der braucht Beweglichkeit. In jedem Sportbereich gehört allgemeine Aktivität, der Körper muss elastisch sein, beweglich sein. Und dann, wie man sich dann spezialisiert, dann gibt es dann extra Einheit, wo man sagt, okay, jetzt mache ich nur eine Wurfeinheit und dann tut man sich darauf technisch spezialisieren. Ne? Aber die allgemeine Grundtechnik ist das, dass jeder laufen, schwimmen muss, springen muss für die entsprechende Disziplin. Ne?
Sie treten in 3 Disziplinen an. Der Speerwurf war Ihre Paradedisziplin.
Genau.
Ist Ihre Paradedisziplin. Und dann Diskuswerfen natürlich und dann noch Kugelstoßen.
Genau. Ich meine, in London bei den Spielen bin ich ja nur unter Anführungszeichen jetzt nur in Diskus angetreten in meiner Klasse und in Kugel, da waren wir also gemischt mit Punktesystem. Und jetzt, wie es ist, heuer gibt es eine Weltmeisterschaft in Frankreich, in Lille. Da sind wieder alle drei Disziplinen, auch Speerwurf, meine Paradisziplin ist dabei auf jeden Fall. Und alle drei in meiner Klasse.
Was fasziniert Sie an Ihrer Paradedisziplin am Speerwerfen am meisten?
Wenn ich jetzt ganz genau sage, das Speerwerfen liegt mir, obwohl ich das erste Mal überhaupt mit Diskuswerfen angefangen habe. Aber nachdem ich damals, wie gesagt, den Högler Gregor kennengelernt habe, ist es so, dass jetzt das Speerwerfen für mich wie im Schlaf ist. Dass ich sage, okay, ich greife den Speer an, ich weiß, ich bin auch noch immer der regierende Weltrekordhalter und ich hoffe, dass es so bleibt, jahrelang, und wünsche mir also für auf jeden Fall für Frankreich, dass eine Medaille rausschaut. Ne?
Wie viel hängt von Trainer und sich ab? Ich meine, der Sportler ist ja stets bestrebt, das Beste aus sich selber rauszuholen. Aber inwiefern kann da der Trainer noch einwirken, sage ich mal, und den Erfolg fördern?
Einfach ist auch sicher nicht für einen Trainer, weil erstens sind es drei Disziplinen, was man trainieren muss. Und das sind drei verschiedene Wurfdisziplinen. Und einfach wird es nicht sein, jetzt nicht nur für ihn, sondern für mich auch. Wird es nicht einfach sein. Wir wissen, in Speer, da führe ich noch von der Weite her. In Diskus kann man sicher noch vieles noch verbessern. Aber es wird sicher nicht einfach. Also es wird sicher sehr schwierig auch sein für den Trainer. Ich sage ja, meine, der Jüngste bin ich auch nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Den Bewegungsablauf, den kenne ich zwar, aber es schleichen sich immer wieder Kleinigkeiten, also, weil würden alle perfekt sein, würden alle Weltmeister werden, und das Werfen ist nicht einfach, und noch dazu Diskuswerfen ist eine sehr schwierige Disziplin.
Sie machen ja die Bewegung mehr oder minder, weil sie es kaum sehen, ins Blaue hinein, kann man sagen. Woran orientieren Sie sich, dass Sie wissen, jetzt ist ein guter Wurf oder jetzt ist ein wahrscheinlich weniger guter?
Naja, bei den Würfen ist ja so, man macht ja zigtausende Würfe, man weiß, wo der Beginnpunkt ist. Man wird ja auch eingerichtet von den Betreuers oder Trainer auf den also Punkt, wo man dann beginnt zu drehen oder anzulaufen, sei es jetzt in Speerwurf oder in Kugel. Also man merkt es schon, und noch dazu dann als erfahrener, sagen wir so, Athlet, wenn man jahrelang trainiert und zigtausende Würfe macht, spürt man das, wenn jetzt das jetzt ein guter Wurf war und ein weiter Wurf, das spüre ich sogar.
Und woran spüren Sie das?
Ja, man spürt es zum Beispiel jetzt bei mir, wo ich sage, okay, ich spüre die Beine arbeiten, ich spüre die Hüfte, ich spüre dann meinen Rumpf, ich spüre dann die Brust kommen, ich spüre dann die Schulter, Handgelenk und bis hin aufs Wurfgerät, wo sich dann die ganze Kraft überträgt dann. Und da weiß ich, dass es dann ein guter Wurf ist.
Die Kraftübertragung hat bei den Paralympischen Spielen in London offenbar sehr gut geklappt mit einer Bronzenen. Welche Erlebnisse sind Ihnen im Kopf hängen geblieben? Wie haben Sie die Spiele an sich erlebt?
London war für mich einzigartig. Es sind, meine, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, immer wieder neue Spiele für mich gewesen. Das kann ich vergleichen, wenn ich jetzt sage, jetzt Sydney. Da habe ich noch sehr gut gesehen in Athen, da war ich schon blind, da war wieder der Olympiasieg in Speerwurf, wo ich sage, Peking, da war meine Hauptdisziplin zwar da, aber da wurden wir wieder zusammengelegt, das war für mich doch die Hölle in Peking. Und jetzt in London war kein Speerwurf, war Diskus, aber dafür waren da eine Menge Zuschauer, das Stadion war voll ausverkauft, das Stadion hat vibriert dort, der Boden hat unter meinen Beinen vibriert, ich habe nicht mehr gewusst, wo bin ich da am Punkt? Ich war total verwirrt, meine Gegner waren verwirrt, aber schlussendlich hat es gereicht für die Medaille. Also ich bin jetzt da im Nachhinein glücklich, dass ich sage, okay, das ist eine Medaille gewesen, ist. Ne?
Was geht dann da Minuten vor dem Wettkampf durch den Kopf? Geht man da die Technik nochmal durch oder versucht man sich mental zu stärken? Was tun Sie, wenn Sie wissen, Sie kommen in 10 Minuten dran?
Also in diesen 10 Minuten, da weiß ich schon, dann kann ich nichts mehr passieren, außer ich sag entweder, ich werde jetzt Letzter oder Fünfter irgendwo, oder ich sag hopp oder drop. Mehr kann man in den 10 Minuten nicht mehr sagen. Wenn man sich vorher schon gut gefühlt hat, im Training schon. Und ich habe mich im Training, sagen wir so, immer besser gefühlt davor schon. Da habe ich schon gewusst, okay, es ist möglich, es könnte eine Medaille zwischen Platz 3 und 5 sein. So habe ich mich eingeschätzt und so war es auch bei mir dann schlussendlich. Ne? Ich meine, es waren sehr schwierige Bedingungen, muss ich sagen dazu, bei den Spielen jetzt in London, weil es war irrsinnig laut. Es war noch dazu sehr noch schwierig, weil wir die Augen binden, also unsere Augenklappe, die ganze Zeit aufhaben mussten. Die ganze Zeit, also der Wettkampf hat gedauert 2 Stunden im Diskus bei uns und die ganze Zeit haben wir nur diese Augenbinde tragen müssen.
Warum das Ganze? Also warum ist das so streng?
Naja, weil es gibt ja Leute, die noch, wie ich gesagt habe, die noch vielleicht einen minimalen Sehrest haben und damit es gleichberechtigt ist oder wahrscheinlich von der Konzentrationslage her, man sagt, okay, der andere sieht noch etwas ein bisschen, vielleicht erholt er sich, denke ich mir, dass es jetzt so streng war in London, wie es noch nie es war der Fall, haben sie es durchgeführt und ja, es hat jeder die Brille aufgesetzt gehabt. Ne? Und die Blinden haben sich wahrscheinlich nicht so schwer getan, weil für den ist ganz normal, also die Geburtsblinden, aber bei den anderen, wo man sagt, okay, wir haben geschwitzt wie die Wilden, ne?
Wie haben Sie das Spiel erlebt von der medialen Wahrnehmung? Also war mehr Berichterstattung als zum Beispiel davor in Peking der Fall oder ist es eher gleichbleibend?
Ich finde es gleichbleibend. Ich meine, jetzt auf jeden Fall, was jetzt neu dazugekommen ist, wo jetzt der ORF, glaube ich, Plus ist das, wo alle 2 Wochen etwas gesendet wird, das finde ich sehr toll, wo dann der Behindertensport mehr erscheint. Überhaupt jetzt im Fernseher, damit die Leute mal wissen, was sich da abspielt, was sich tut, finde ich jetzt eine tolle Sache.
Kann man vom Behindertensport an sich leben?
Nein, nein. So wie es jetzt überhaupt ausschaut, also ich sicher nicht, ich bin dankbar, dass es meine Family gibt und dass es dann noch die Freunde es gibt, die mich da wirklich unterstützen, die das wirklich nur mir zuliebe machen, aber leben davon. Sicherlich nicht.
Sie haben im Vorgespräch gemeint, es sei, milde ausgedrückt, recht schwierig, Sponsoren zu finden. Woran, glauben Sie, könnte es liegen?
Ich weiß, dass ich jetzt als Behindertensportler von Aufwand her sicherlich vom Trainingaufwand so viel trainiere jetzt wie ein Profi, nicht Behindertensportler. Aber ich weiß nicht, an was das liegt. Es liegt wahrscheinlich an die Menschheit, dass die Menschen wahrscheinlich ein anderes Denken haben über die Behinderten, oder? Es ist schwierig, ich würde es mir wünschen, Sponsoren zu haben, aber einfach ist es nicht.
Sie haben vorher schon Ihre Frau und die Freunde angesprochen, wie wichtig ist dieses Umfeld für Sie, weil Sie es immer wieder positiv hervorheben. Was hängt da für Sie alles an?
Ohne jetzt die Family, sage ich mal, ohne die Freunde, kann ich ja meinen Sport gar nicht ausüben, weil sie mich da unterstützen in jeder Hinsicht. Sei es jetzt hinfahren zur Trainingsstätte, helfen beim Training, bei den Geräten, beim Krafttraining, bei den Scheiben, beim Laufen als Begleitperson. Das heißt, ich brauche meine Betreuers, also rund um die Uhr, was jetzt Training betrifft.
Inwiefern unterstützen Sie da die Betreuer?
Naja, die Betreuer unterstützen mich also dabei, dass ich sage, okay, weil ich kann ja sicher nicht meine Sperre selber holen, wenn ich sie rauswerfe oder die Scheiben. Da ist schon eine große Unterstützung oder beim Einlaufen oder wie gesagt beim ganzen Training brauche ich einfach die Unterstützung von den Betreuers oder Trainer.
Und Sie trainieren in Hochzeiten, haben Sie gesagt einmal in einem vorherigen Interview, bis zu 10 Stunden täglich?
10 bis 12 Einheiten die Woche. Auf jeden Fall. Und da, also wo ich damals im Jahre 2004 sehr viel trainiert habe, da habe ich auch bis zu 10 Stunden trainiert am Tag fast. Also wenn ich jetzt aufrunde.
Bleibt da noch Zeit in solchen Hochphasen für Familie, Freunde, Hobbys?
Also für Hobbys sicher nicht mehr. Für die Family vielleicht noch ein bisschen Zeit. Aber es war sehr schwierig. Ein bisschen Probleme gab es schon zu Hause, weil meine Frau sagt immer, boah, du bist ja nicht zu Hause und was ist da los und keine Zeit für die Kinder. Da gab es schon Probleme, ein paar.
Und wie löst man die dann im Alltag?
Es hat auch durch, also super dann geklappt dann mit den ganzen Erfolgen. Die Erfolge hat es dann irgendwie das Ganze gelockert und jetzt bin ich ja auch erfahrener, sagen wir so, und jetzt brauche ich ja nicht mehr so viel trainieren, wie es mal früher war, weil jetzt bin ich ja technisch schon viel voraus und erfahrener und jetzt brauche ich nicht mehr vieles aufrufen und nur mehr dran feilen, also verbessern an der Technik. Und es ist jetzt ein bisschen, sagen wir so, einfacher jetzt vom Trainingsaufwand her. Wo ich sage, ich habe dann mehr Zeit auch wie die Family und kann auch qualitätvoller trainieren.
Das heißt, wenn ich Sie jetzt zusammenfasse, im Laufe der Jahre wird man einfach routinierter und braucht dann weniger Zeit im Training, ist es das, was Sie gemeint haben?
Genau, weil ich mache sicher nicht mehr jetzt die ganzen Belastungen, was ich mal früher gemacht habe, also vom eher Quantität statt Qualität. Ich habe früher sehr viel Quantität machen müssen, damit ich schaue, okay, ich brauche viele Wiederholungen, damit ich mal lerne, damit ich mal spüre, was sich da abspielt mit meinem Körper. Und jetzt ist es so, dass ich schon vieles weiß und selber spüre und selber auch weiß, was jetzt passiert mit dem Gerät, mit meinem Körper. Dadurch brauche ich auch jetzt weniger Umfang, um die Technik zu erlernen, damit ich weiterwerfe.
Was machen Sie dann, wenn Sie vom Training fertig sind, um den Kopf sozusagen wieder frei zu bekommen und sich zu erholen?
Ja, ein bisschen musizieren, nachdem zu Hause meine Kinder sehr musikalisch sind, ein bisschen mit denen musizieren. Oder ich sage jetzt einmal, hin und wieder einmal, wenn es bei Gelegenheit mit Freunden sich ein bisschen unterhalten, also solche Sachen. Aber jetzt nicht jetzt ganz konkret, wo ich sage, ich habe jetzt Zeit für andere Sachen. Also sag, aber es geht sich aus, wo ich sage, okay, ich erhole mich in dieser Phase und diese Phase reicht mir, wo ich sage, ein bisschen musizieren, das reicht vollkommen.
Was spielen Sie für Instrumente?
Ich spiele ein bisschen Keyboard. Meine Tochter, die spielt Gitarre und singt recht gut.
Gibt es da sozusagen einen Tag, der für die Familie reserviert ist? Wie macht man das, wenn man Trainingspläne schreibt?
Also die Trainingspläne, also die bekomme ich von meinem Trainer. Ich sage, da weiß ich schon voraus eine Woche, was zu tun ist. Und mein Training teile ich mir selber ein. Außer es ist ein Techniktraining, dann ist ein fixer Trainingstag, wo ich dann mit dem Trainer trainieren muss. Aber sonst die anderen Tage teile ich mir so ein, wo ich sage, okay, es geht sich aus für die Family, es geht sich aus für mein Training. Der Tag ist okay, der passt dann.
Gibt es schon Pläne für ein Leben nach dem Sport? Ich habe gelesen oder gehört, heute im April erscheint Ihre Biografie.
Ja genau, also in April erscheint dann von mir eine Biografie. Da werden wir schauen, hoffentlich klappt es gut mit meiner Biografie, dass sich dann die Bücher gut verkaufen lässt. Weil ich möchte schlussendlich dann, früher oder später, wenn ich mal aufhöre, eine Besetzung oder so. Und wie gesagt, durch den Sport, Behindertensport, kann man nicht reich sein, kann man auch nicht verdienen. Aber vielleicht ergibt sich das eine oder das andere, wo man sagt, okay, dass man dann vielleicht leichter durch die Biografie vielleicht einen Sponsor findet. Meine Ziele sind ja noch bis Rio, die möchte ich noch angehen, die Ziele. Und bis dahin, vielleicht hilft es durch die Biografie, hoffentlich durch die Erfolge, dass wir da vielleicht einen guten Sponsor noch finden.
Jetzt feiern Sie Ihren 40. Geburtstag im August. Gibt es für die Leichtathletik, wie Sie sie machen, ein Alter, wo Sie sagen, da wird es dann wahrscheinlich biologisch schon schwierig werden, oder kann man das theoretisch mit 50 auch noch machen, wenn man gut in Form ist?
Als Werfer auf jeden Fall, da geht es sicher noch aus. Also ich sage jetzt eine Olympiade auf jeden Fall, die zweite Olympiade, ich sage jetzt alles, was nach Rio ist, ist damit Fragezeichen. Meine Gelenke tun mir schon zwar alles weh, aber bis jetzt habe ich sie immer irgendwie so in den Griff bekommen können. Schauen wir mal. Ich sage, alles im Wurfbereich ist noch vieles möglich. Und im Behindertensport ist es ein bisschen noch leichter als im Nichtbehindertensport, weil da Konkurrenz her, vom Umfeld her, ich sage vom Gegneranzahl her, ist es ein bisschen leichter als in Nichtbehindertensport.
Sie trainieren ja mit Nichtbehindertensportlern und treten ja, glaube ich, zum Teil gegen sie an, wenn ich das richtig sehe.
Genau, ich trete auf nationaler Ebene in Österreich gegen die Nichtbehinderten an, habe auch dreimal die Landesmeisterschaft für Wien gewonnen, in Speer und in Diskuswurf sogar. Bin auch angetreten mehrmals bei den Staatsmeisterschaften, bin einmal Achter geworden. Und jetzt schauen wir mal, also vielleicht ergibt sich mit viel Glück und vielleicht kann ich vielleicht unter den besten Acht noch mal, vielleicht, nach heuer geht es sicher nicht aus, weil da bin ich in Frankreich, aber vielleicht nächstes Jahr, dass ich vielleicht mit Glück unter den besten 8 noch reinkommen. Ne?
Inwiefern profitieren Sie als jemand, der eine visuelle Einschränkung hat, von einem Training mit einem Sportskollegen, der keinerlei Einschränkung hat?
Es ist jetzt für mich, weil ich trainiere auch mit dem Meier gehört, das ist der österreichische Rekordhalter im Diskuswurf mit den 2 Mädels in Speerwurf. Es ist schon für mich eine extra Motivation für mich, wo ich sage, aha, das sind die Besten von Österreich, auch Teilnahme Olympia, Weltmeisterschaften etc. Und es ist für mich eine extra Befriedigung, wo ich sage, aha, ich trainiere mit Sehenden und tue mich so akzeptieren, als wäre ich selber ein Sehender. Und das freut mich und ich mache mit denen mit. Und es gibt auch Übungen, wo ich sage, okay, ich kann sie schlagen in manche Übungen. Und sie sind auch von mir sehr begeistert und freuen sich, dass ich ihr Trainingskollege sein darf. Und ja, es macht mir viel Spaß, mit ihnen zu trainieren.
Ich komme wieder zurück, weil Sie vorher schon die Olympiasieger angesprochen haben, zu der Olympiade in Rio dann. Gibt es von dieser abgesehen noch andere sportliche Ziele, was Sie sagen, bevor ich aufhöre, möchte ich die noch erreicht haben?
Es gibt schon noch ein paar Ziele, wo ich sage, okay, im Hintergedanke, wenn es möglich ist, in Diskus werfen, von der Weite her mich zu verbessern, in Speer, wenn es noch möglich ist, die 60-Meter-Marke zu knacken, das ist ja schon mein Traumziel noch. Ne? Was jetzt in Rio sein wird, das weiß ich nicht, weil sportpolitisch von den Disziplinen her ist alles möglich. Wünschen täte ich mir, dass Speer sein wird, hoffentlich in Rio. Aber okay, aber ich schaue, wie gesagt, die 60-Meter-Marke wär für mich ein Hit, wenn ich es schaffen täte.
Wenn jetzt jemand von sich denkt, das, was Bill Marinkovic geschafft hat, möchte ich auch gerne. Was würden Sie ihm oder ihr auf den Weg geben, ganz egal, ob mit oder ohne Behinderung?
Ich sage jetzt, wichtig ist jetzt für einen Sport, ob jetzt behindert oder nicht behindert, dass man Ziele hat und Freude ans Leben, an Sport und keine Verletzungen zu haben und immer die Ziele verfolgen. Nur dann kann man diese Erfolge erzielen.
Wie schaut es aus in Richtung Nachwuchs? Gibt es da genügend junge Speerwerfer, Diskuswerfer, Kugelstoßer, die in ihre Fußstapfen treten wollen im Behindertensport?
Österreichweit kenne ich leider niemanden noch nicht. Ich würde es jedem wünschen, also dass sie sich motivieren und ja, dass sie sagen, ja, es ist toll, dass sie jetzt im Wurfbereich erscheinen, aber es schaut, glaube ich, nicht so gut aus. Also ich hoffe, dass vielleicht sich auch jemand meldet, der dann sich da sagt, okay, ja, ich möchte gerne werfen, aber das Werfen ist nicht so einfach, was ich glaube. Noch dazu dann diese Leistungen zu erreichen, wird sehr, sehr schwierig sein. Ne?
Was glauben Sie, müsste man machen, damit man mehr junge Leute zum Sport bekommt?
Naja, mehr Werbung, es soll mehr präsentiert werden. Behindertensport ist, finde ich, hat sich zwar sehr verbreitet, aber ist noch immer zu wenig. Ne? Es gehört viel mehr, viel, viel mehr Werbung machen. Ne?
Sie hörten eine Frick-Radiosendung von Christoph Dirnbacher. Schnitt Sandra Knopp. Informationen zu dieser und anderen Sendungen finden Sie auf www.frick-radio.at oder auf unserer Facebook-Seite. Auch beim nächsten Mal geht es bei uns sportlich weiter. Wir gehen unter Wasser. Flossen angezogen, Taucherbrille aufgesetzt und ab geht's in die Tiefe. Der Tauchsport ist auch für Menschen mit Behinderungen problemlos zugänglich. Doch worauf ist zu achten, bevor man einen Tauchgang startet? Zu Gast im Radio Café ist ein Freizeittaucher, eine Tauchlehrerin und ein Mediziner. Am Mikrofon verabschiedet sich Josef Heinz.